Hallo? Also wir sind Lexi und Tim, nein, Lexi und Felix, der Tim konnte heute nicht kommen und wir wollen heute nicht so direkt was über technische Sicherheit und dergleichen reden, wie vielleicht heute in der Keynote schon ihr die gesehen habt, falls ihr da wart, sondern wir wollen etwas über die Legitimation dessen sprechen oder haben uns generell Gedanken dazu gemacht, warum man das auch ethisch vertreten kann, was hier ansonsten alles so an Technik auf dem Kongress und im Kongress Umgebung so alles getrieben wird. Dazu haben wir auch ein paar Folien gemacht, aber wie ihr seht, seht ihr gerade nichts, also ist das egal. Dann fange ich einfach mal ohne an. Also wer von euch war irgendjemand außer uns in der Keynote? Das ist der Grund, warum wir so spät gekommen sind. Okay, dann. Tut's? Nachdem das so wenig sind, braucht man dann doch die Einführung. Kommt. Ja, jetzt kommt was. So in etwa. Zeig mal deine E-Mails. Das ist Teil des Problems. Unter Talk würde ich jetzt sagen. Ja. Flip einfach mal. PDF. Du kannst auch das Tech zeigen, aber nicht Talk. Folien heißt das, glaube ich. Weiter oben. Ja, genau. Und jetzt noch nach oben rollen. Genau. Und ein weiter. Das hatten wir schon. Ja, also was ist das eigentliche Problem nochmal, um darauf zurückzukommen? Also warum stehen wir hier und warum haben wir überhaupt gemeint, uns darüber Gedanken machen zu können? Und dazu gibt es halt zwei, drei kurze Slides. Und das erste ist halt diese Geschichte mit dem Ghostnet, die halt gezeigt hat, dass durchaus Regierungsrechner und Regierungsnetzwerke auch anfällig sind für Viren und Malware aller Art. Das zweite ist genau dieses Slide, dass auch Privatanwender betroffen sind. Das handelt sich also nicht nur irgendwie darum, dass irgendwie jetzt gezielte Angriffe auf Regierungen und dergleichen stattfinden, sondern dass eben auch durchaus der normale Endanwender zu Hause betroffen ist. Und zum Schluss halt noch eine kleine Zahl, die halt ganz schön ist, dass irgendwie 97% aller Webanwendungen auch buggy sind. So, das Problem ist also, wir leben in einer Welt, wo die Welt von Software regiert wird und die Software ist buggy. Warum ist das so? Und dann schauen wir uns nochmal die nächste Folie an. Ah ja, genau. Und wie FX eben auch schon gesagt hat, Kryptografie ist einfach nicht das Problem. Also alle Leute, die meinen, man könnte Computersicherheit durch Kryptografie lösen, verlassen bitte den Raum jetzt sofort oder wir werden aggressiv. So, weiter. Also, das Problem ist, wer schreibt Software überhaupt? Ja, das sind so arme kleine Jungs, die werden in der Schule ein bisschen mit Informatik getriezt, die werden nachher auf die Universität geschickt und kriegen dann sowas zu sehen. Wie zum Beispiel jetzt auf der Webseite, wenn man mal so eine PHP-Webseite erstellt, wie das halt so ziemlich jeder mal irgendwann gemacht hat, dann gibt man ein, okay, ich will eine PHP-Webseite erstellen und das Erste, was man sieht, so, okay, ich brauche noch eine Datenbank dahinter, weil ich will ja Daten speichern. Dann gibt man ein PHP MySQL, kommt auf die tolle Webseite, in diesem Fall PHP MySQL Tutorial. Klasse, das übernehme ich, ich kann meine Webseite schreiben. Und das Erste, was man dann sieht hier, ist zum Beispiel dieses tolle Beispiel. Hier hat jemand eine PHP-Webseite gemacht. Ich nehme den Input, Username, Password, gebe das hier unkontrolliert in eine SQL-Query. Schon habe ich eine SQL-Injection und das Ganze fliegt mir um die Ohren. Ja, wo bitte, wenn nicht da, wo die Leute das erste Mal mit Programmierung in Berührung kommen, wo kann man denn das sonst fixen? Weil wenn die Leute einmal diese unsicheren Programmierparadigmen im Kopf haben, dann ist geschehen. Und das ist der Grund, warum wir in so einer Welt leben, wo die ganze Software scheiße ist. Ich habe noch ein paar weitere Beispiele gebracht. Nicht, dass jemand denkt, es geht hier nur um Web-Applikationen. Hier ist ein tolles Java-Beispiel. Und noch ein weiter. Das hier ist, habe ich aus dem Lehrbuch. Also der Mist wird auch gedruckt. Hier haben wir eine klassische Buffer-Overflow. Eigentlich vollkommen egal, wohin man guckt. In jedem Lehrbuch für Programmiersprachen bekommen die Leute von Anfang an eingetrichtert, baut Scheiße. Von A bis Z. Das ist der Grund, warum wir in so einer Welt leben, wo Regierungen geowned werden, wo Endanwender sich den ganzen Tag mit Spam rumprügeln müssen. Und wir sind hier, um im Endeffekt das Problem zu lösen. Oder wir wollen zumindest sagen, wie man es lösen könnte. Man hört ja nicht auf uns. Einen können wir noch. Ja, die falsche Lösung zuerst. Ja, was ist die falsche Lösung? Ja, klassischer Universitätsunterricht oder auch Bücher, einfach Selbststudium. Die einzige Reaktion darauf, die darauf erfolgt, ist, ja, die Leute achten nicht drauf und auch das ist jetzt nicht wirklich die Lösung. Das heißt, wir können uns einfach nicht darauf verlassen, dass irgendjemand anders korrekte Software schreibt, wenn wir es nicht selber tun, beziehungsweise wenn die es nicht tun, die dafür ausgebildet werden. Ja, das wird jetzt auch nicht in naher Zukunft besser, weil wenn wir uns als das gucken, was unsere Minister, so Bildungsminister, für uns ausgedacht haben, die haben nämlich jetzt gesagt, okay, dann machen wir Bachelor, Master und die ganze Welt wird toll, die haben es jetzt zwar nicht auf Computersicherheit bezogen, aber das ist jetzt der erste Einstieg, wo wir anfangen, etwas näher darauf einzugehen, also neben dem allgemeinen Rant, worauf wir hinaus wollen. Sag ich mal. Okay, also das habe ich aus einer Webseite, so Bachelor-Master-Programm. Wir kommen ja beide aus dem universitären Bereich, tertiärer Bildungssektor, haben also eine Menge Erfahrung damit, was die armen Studenten, was denen alles zugemutet wird und warum im Endeffekt daraus dann Wargames werden. Ja, ich habe das mal zusammengefasst. Was sehen wir jetzt hier im Bachelor-Master-Programm? Das erste ist, häufig werden gesagt, ja, wir brauchen das auf jeden Fall, weil Bachelor-Master-Programm ist bekannt und anerkannt. Ja, frage ich mich, wo denn? In Deutschland auf jeden Fall schon mal nicht. Und auf der gleichen Webseite wird weiter unten übrigens auch gesagt, das Ganze ist unbekannt. Also frage ich mich, okay, was soll der Punkt oben? Bringt also nichts. Berufsbezogen, meinetwegen, weiß ich nicht, ich habe an der Universität noch keine berufsbezogene Vorlesung gesehen. Qualitätsgeprüft und entrümpelt, glaubt sowieso keiner, der irgendwie Hochschulpolitik einmal am eigenen Leib miterlebt hat. Kurz, flexibel und individuell, mag sein, sehe ich jetzt aber nicht, wo da eine Qualitätssteigerung reinbringt, wenn ich den gleichen Stoff in weniger Zeit packe. Und macht mobil, widerspricht kurz. Was also im Prinzip übrig bleibt, ist vor allen Dingen, es ist gekürzt. Und es ist pseudowissenschaftlich. Das heißt, die armen Leute, die nachher Code schreiben, haben keine Ahnung mehr davon, wie man denkt. Vor allen Dingen, es ist verschult. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Weil, haben wir noch? Genau. Da gab es schon eine ganze Menge kluge Leute und die Frage ist, warum das immer wieder in Vergessenheit gerät, dass wir vielleicht in den Schulen, dass es da Sinn macht, von sowas wie Verschulung zu reden, aber warum im tertiären Bildungssektor das Ganze eigentlich kontraproduktiv ist. Weil wir nämlich im Endeffekt, hat das schon dieser nette Wilhelm von Humboldt gesagt, das ist natürlich klar, wir lernen nicht für die Schule, das hat sowieso irgendwie, wer das glaubt, ist ja egal. Aber der Punkt ist, wir lernen auch nicht fürs Leben, weil irgendwie, wenn du irgendwas lernst, ist das meiste, ich meine, wer erinnert sich jetzt noch dran, was er in der Schule gelernt hat und also sieht man jetzt vielleicht von den Grundrechenarten ab, das ist eigentlich egal. Das Interessante ist hier, wir lernen im Endeffekt, um uns damit zu Menschen weiterzuentwickeln. Das ist so der zentrale Punkt, warum wir überhaupt irgendetwas lernen. Das hat der nette Herr von Humboldt gesagt. Und was er damit meint, ist im Prinzip, wir sollten nicht stupide Sachen auswendig lernen. Und wir sollten vor allen Dingen anfangen, quer zu denken. Was bedeutet Querdenken? In der Fachsprache auch laterales Denken genannt. Dass wir bitteschön keine konventionellen Denkmuster aufweisen sollten. Das heißt, wir sollten nicht irgendwie einfach die Sachen so nehmen, wie sie ist. Wir sollen Sachen in Frage stellen. Wir sollen generell Sachen hinterfragen. Wenn wir also irgendwie insbesondere von einer Lehrperson eine Meinung präsentiert bekommen, sollten wir das nicht ungefragt übernehmen. Und das ist genau das Gegenteil davon, was zurzeit und auch in Zukunft in unseren Universitäten stattfinden wird. Das heißt, die Leute werden darauf eingespannt, ungefragt Inhalte zu übernehmen. Und dann entsteht halt unter anderem auch die Art von Schwachstellen und Sicherheit, die wir in dem Bereich der Computersicherheit haben. Und laterales Denken hat auch sehr viel mit Kreativität zu tun. Kreativität zu tun und für Kreativität kann ich keinen Zeitdruck gebrauchen. So. Ja, jetzt Hacking ist Querdenken. Das ist genau der Punkt, zu dem ich jetzt kommen wollte. Wir haben gesehen, wir haben Computerunsicherheit, wir haben eine unsinnige Berufsausbildung, die das Wort Berufsausbildung eigentlich nicht verdient. Und wir haben ein ganz, ganz großes Problem, ein Problem, was unsere komplette Gesellschaft betrifft. Und die einzige Art, das zu lösen, ist, indem wir Querdenker ausbilden. Das geht aber nicht mit den aktuellen Mitteln. Und wir haben halt da Erfahrungen gemacht, wie man das vernünftig machen kann. Und wie man das machen kann, das erzählt euch der Felix jetzt gleich. Ja, ich übergebe dann mal das Mikro und dann erzählt er so ein bisschen, was er an seiner Universität gemacht hat.
Danke. Ich habe zusammen mit dem Tim Kornau an der Ruhr-Universität Bochum das Hacker-Praktikum 2007 und 2008 organisiert und konzeptioniert. Und ähnliche Praktika hat der Lexi auch in Aachen gemacht. Und unser Ansatz war bei diesen Praktika, dass wir die Studenten motivieren wollten. Wir haben zum Beispiel 2008 ein Praktikum gestaltet, bei dem es darum ging, ein organisiertes Kriminalitätssyndikat im Internet nachzubilden. Also die Aufgabe wurde aufgezogen an einem Rollenspiel. Studenten mussten sich in Gruppen zusammenfassen, meistens so 5 Personen. Und diese 5 Personen haben dann sich überlegt, wie kann ich im Internet Geld machen, wie kann ich Malware schreiben, sodass diese Malware mir ein Return on Investment sozusagen bringt. Und wie kann ich dann hingehen als Student an der Uni, der IT-Sicherheit studiert und natürlich auch Gegenmaßnahmen entwickeln möchte, wie kann ich hingehen und solche Malware stoppen. Und da haben wir das motiviert durch dieses Rollenspiel, das so eine Art Russian Business Network dort etabliert werden soll. Und wir haben das abgebildet in einem Online-Ebay-System, wo dann verschiedene Exploits und verschiedenes Wissen gehandelt werden konnte. Und die Aufgabe für die Studenten war, ich muss eine Malware designen, die mir letztendlich Geld bringt. Und da kam es dann zu relativ interessanten Ideen. Also natürlich auch die Standarddinger. Ich verschlüssel alle Dokumente auf der Festplatte und erpresse den User dann am Ende, aber auch verschiedene andere Dinge. Und was ganz interessant war, war, dass diese Plattform, das war eine Web-App, die wir in Django programmiert haben, dass diese auch letztendlich Opfer gewollt, auch Opfer der kreativen Studenten wurde, weil wir hatten einen kleinen Fehler eingebaut. Und zwar kam es dann dazu, dass ein Cross-Site-Request-Forgery-Angriff auf diese Webseite möglich wurde. Das lief dann so, dass die verschiedenen Studentengruppen E-Mails an die anderen konkurrierenden Studentengruppen verschickt haben. Da war dann eine Tiny-URL, man klickte auf die Tiny-URL, kam auf eine Webseite. Die Webseite hat letztendlich Requests an die Web-App geschickt, wo die verschiedenen virtuellen Crackbay, also eBay für das Hacker-Praktikum, wo die Crackbay-Dollars lagen. Und die Crackbay-Dollars wurden dann an den Account der konkurrierenden Studentengruppen geschickt. Und das fand ich ganz interessant, dass dort innerhalb von diesem Rollenspiel auch Querdenken angeregt wurde und auch so ein bisschen out of the box. Ich muss nicht nur hier meinen Bericht abgeben für nächste Woche, dass ich da halt meine Note für kriege, für mein Design von meiner Malware oder für die Programmierung von meiner Malware, sondern auch, dass dort quergedacht wurde und halt der Cross-Site Request Forgery Exploit auf der Plattform ausgenutzt wurde. Ja, da wir so eine kleine Gruppe sind, würde ich sagen, dass wir noch den Rest vom Vortrag machen und am Ende vielleicht noch Raum bleibt für verschiedene Fragen oder vielleicht auch Diskussionen und Anregungen.
Ja, was wir an der Stelle noch mal ganz kurz klarstellen wollen, ist halt, dass wir etwas, was halt häufig missverstanden ist, wenn wir von Hacken reden, dann meinen wir jetzt nicht das generelle Öffnen anderer Leute Boxen, sondern dann meinen wir den kreativen Umgang mit Technologie. Das ist, können wir gerne nachher nochmal drüber reden. Ich möchte das an der Stelle jetzt nicht breitreten, weil ich davon ausgehe, dass die meisten hier im Raum sowieso auch der gleichen Meinung sind. Und dann kommen wir jetzt zu dem nächsten netten Herrn, von dem wir ein bisschen was abgekupfert haben. Das ist der nette Herr Kant. Der hat nämlich gesagt, dass wenn ich jetzt im Prinzip das Erste, was wir schon mal gesagt haben, University Fail, dass wenn ich halt eine Theorie verbreite, ohne den Leuten die Chance zu geben, diese Theorie in der Praxis durchzuführen, dann führt das nur zu Illusionen. Das ist der klassische Universitätskurs im Bereich IT-Sicherheit, wo den Leuten Kryptographie gelehrt wird, wo den Leuten Programmierung gelehrt wird und diese Jungs und Mädels keine Chance haben, irgendwie ihr Wissen anzuwenden. Das andere ist der Do-it-yourself-Fail, wenn die Leute eben ohne universitäre Ausbildung und ohne die Anleitung zum Querdenken, wenn denen beigebracht wird, Programme zu schreiben oder wenn sie das selber machen, dann endet das Ganze in einer ähnlichen Tragödie, nur dass die Leute im Allgemeinen nicht zur Selbstüberschätzung neigen. Klicken wir weiter. Ja, zur Lehrmethode hat der Felix gerade schon was erzählt. Das, was wir persönlich halt eben wesentlich intelligenter finden als einfach nur eine klassische Vorlesung, ist die Integration von Studenten auf der einen Seite in den Forschungsbetrieb. Das ist auch durchaus etwas, was von Humboldt schon angeregt hatte. Was bedeutet, dass man Studenten eine Aufgabe gibt, von der man möglicherweise nicht einmal selber die Lösung weiß, dass aber durch das Erarbeiten der Lösung in Kooperation der Studenten mit den entsprechenden Mitarbeitern einfach ein Dialog entsteht, dass das selbstständige Arbeiten in Gebieten, wo es quasi noch keine Antwort gibt, dass das eine Aufgabe ist, an denen die Leute wachsen können. Das ist halt etwas, wo unsere Erfahrung gezeigt hat, dass das nicht nur förderlich ist, sondern dass das vor allen Dingen die Studenten auch motiviert. Flipp mal weiter. Und noch weiter. Die Folien sind alle ein bisschen leer. Ja, ein Beispiel davon ist zum Beispiel ein Seminar, was ich an der Universität gehalten habe, wo die Studenten sich Themen nehmen konnten, die eben einfach der aktuellen Forschung entsprachen. Und dadurch, dass es eigentlich keine Lehrmeinung zu dem Thema gibt, sondern dass es halt sich um Themen handelt, in denen eigentlich noch gar nichts existiert, außer die Fragestellung, nicht nur auf der einen Seite die Studenten dazu befähigt waren zu lernen, sondern vor allen Dingen, dass sie in der Lage waren, nachher auch im Prinzip ihre ganz normalen Seminararbeiten als neues Wissen der Menschheit zur Verfügung zu stellen, zu publizieren, dadurch sogar teilweise selber einen Namen bekommen haben. Also im Prinzip ganz klassisch eine Win-Win-Situation, wenn man das mal so mit ein bisschen Business-Deutsch unterstreichen darf. Machen wir weiter. Ja, und das Ganze wird natürlich auch schon von Internet-Memen entsprechend aufgegriffen. Das halt natürlich, das was förderlich ist, ist nicht nur die diversen Hausaufgaben, die man halt und Lehraufgaben, die man an der Universität bekommt, dass die halt einem in der Summe weniger bringen als das eigentliche Rumspielen unter, ja, in diesem Fall leider was ein bisschen fehlt, ist halt die Anleitung von jemandem, der sich da ein bisschen mit auskennt. So. Jetzt kommen wir zur zentralen Hypothese, nachdem wir vorher so ein bisschen um den heißen Brei rumgeredet haben und versuchen mal so ein bisschen zu begründen, warum denn jetzt das Hacking an sich eine wissenschaftliche Methode ist und warum sie deshalb eigentlich in keinem Computerwissenschaftskurs fehlen sollte. Ja, also gehen wir mal direkt auf den Beweis. Also angenommen, es gäbe irgendeinen Beweis über Computersicherheit. Irgendeinen, vollkommen egal. Sagen wir, es gibt Kryptoprotokoll XYZ, das ist 100% sicher und da werden niemals Informationen geleakt werden. Dann ist das Problem, dass es ein mathematischer oder naturwissenschaftliche Beweise gibt sowieso nicht. Es gibt mathematische Beweise und eventuell noch theologische Beweise, aber auf die Schiene wollen wir hier nicht eingehen. Also sagen wir, es ist ein mathematischer Beweis. Dieser Beweis muss zwangsweise irgendwelche Abstraktionen enthalten. Ja? Also wir machen Annahmen über Menschen, über Physik, über Hardware, über existierende Software. Der Beweis kann nicht über die komplette Realität gehen. Ansonsten ist er einfach unmöglich. Und wenn wir aber eine vereinfachende Annahme haben, dann bedeutet das, dass diese Annahme irgendwann durch irgendwelche Bedingungen in der echten Welt invalidiert werden kann. Und sobald wir eine Annahme invalidieren, ist der gesamte Beweis hinfällig, ergo der Beweis ist falsch. Und das Ganze ist jetzt auch nicht etwas, was wir uns neu ausgedacht haben, sondern das stammt aus den 30er Jahren von Popper. Karl Popper ist ein sehr bekannter Philosoph, dessen Thesen immer noch bis heute Gültigkeit bedauern. Und der hat bereits in den 30er Jahren gesagt, dass eine wissenschaftliche Hypothese eigentlich nie bewiesen werden kann. Sie kann sich bewähren, aber sie kann einfach nicht als wahr bewiesen werden können. Und in dem Licht ist Hacking als solches, wie wir auf der nächsten Folie, das nochmal kurz zusammen, die einzig wissenschaftliche Methode, mit der man Sicherheitsunbeweise, also negative Beweise führen kann. Das heißt, ich kann zeigen, dass die Sicherheit von anderen Systemen nicht existiert. Und das ist nach Karl Popper, nach Kant, im Prinzip auch nach Humboldt, die einzig wissenschaftliche Methode im Bereich Computersicherheit zu arbeiten. Weil wir die Sicherheit nicht beweisen können, sondern lediglich die Unsicherheit. Und die einzige Methode, Leuten beizubringen, Unsicherheiten in Computerprogrammen zu finden, ist das vulgo genannte Hacking. Damit möchte ich den Vortrag als solches mal ganz schnell beschließen, bevor jemand noch anfängt nachzudenken. Und wir sind natürlich offen für Fragen.
Zunächst mal habe ich eine Anregung. Da war vorhin eine Hypothese zu sehen, die war, Hacking ist destruktiv und ist unwissenschaftlich. Ja? Ja, da ist er. Genau.
Ah, okay, also die wollte ich invalidieren. Das ist die negative Aussage dessen,
Ist einfach, deswegen, ich weise nur darauf hin, das sollte man eigentlich positiv. Also wenn man das will, was ihr wollt, dann sollte man halt sollte das eine positive Hypothese an der Stelle sein.
Ja? Keine Frage. Dazu wollte ich eigentlich nur sagen, nachdem wir nicht beweisen können, dass Hacking kreativ, also eine kreative und wissenschaftliche Betätigung ist, haben wir natürlich eine Hypothese aufgestellt, um sie zu falsifizieren, weil das Einzige ist, was man machen kann.
Ich verstehe das auch, aber ich muss das halt irgendwie, ich schreibe darüber, ich muss das irgendwie, wie die meisten Leute, ich habe kapiert, weil mein Vorwissen einfach groß genug ist.
Ja, keine Frage. Gut, die Folien waren auch mit etwas heißer Nadel gestrickt.
Ja, die wesentliche Idee ist ja, dass es gibt halt keine, also in dieser Technologie gibt es keine Sicherheit.
Also es gibt keine Sicherheit, ist ein Satz, über den man lange und trefflich diskutieren kann. Dazu möchte ich sagen, dass das Problem... Sie können keinen Sicherheitsbeweis führen. Das steht als erstes einmal vorneweg. Sie können nie beweisen, dass ein System sicher ist, einfach weil Sie nicht alle Situationen in der echten Welt abdecken können in Ihrem Beweis. Nee. Also das ist die eine Geschichte. Nichtsdestotrotz können Sie natürlich ein System haben, was niemals kompromittiert wird. Das bedeutet aber nicht, dass es sicher ist, sondern das bedeutet, weil es kann nicht unendlich lange laufen und dieses System kann nicht alle möglichen Situationen in der echten Welt erleben. Wenn ein System nicht kompromittiert wird, bedeutet das möglicherweise, es war zu uninteressant für jemanden, der es möglicherweise kompromittieren wollte. Die Existenz des Systems ist einfach Leuten, die es kompromittieren können, nicht bekannt. Oder auch Leute, die es kompromittieren können, haben nicht genug Geld, Motivation oder Sonstiges bekommen, um es zu kompromittieren. Alle diese Tatsachen bedeuten unter anderem eben auch, dass sie in der echten Welt natürlich Sicherheit haben können, wenn sie den entsprechenden Kontext schaffen. In Realität bedeutet es, sie haben ein sicheres System, wenn die Kosten, es zu kompromittieren, höher sind als der Gewinn, den ein Angreifer dadurch hat. Jetzt haben Sie da einfach wieder, kommen Sie ganz schnell auf ein betriebswirtschaftliches oder auch psychologisches Kriterium. Was sind die Kosten der Kompromittierung eines Computersystems. Das kann hoch sein. Ich kann sagen, okay, der Angreifer braucht hier einen Zero-Day, der muss AES knacken, der muss sonst irgendetwas machen. Aber diese Kosten auch wiederum sind relativ, weil wenn jemand zum Beispiel einen Zero-Day gekauft hat oder entwickelt hat, dann kann er den nicht nur für ein System, dann kann er ihn für Millionen von Systemen anwenden. Deswegen sind da auch die Kosten wieder nicht genau quantifizierbar. Genauso wenig wie quantifizierbar ist, was der potenzielle Gewinn sein kann, den ein Angreifer von der Kompromittierung ihres Systems haben kann. Das heißt, es kann sein, dass ein Angreifer es einfach nur deshalb kompromittieren will, weil sie ihm persönlich auf die Füße getreten sind. In dem Fall ist der potenzielle Gewinn dieses Angreifers einfach nur die Wiederherstellung seines Egos. Und das kann in Abhängigkeit von der Größe seines Egos extrem viel sein. Ich möchte die Diskussion an dieser Stelle, dieser Frage kurz abbrechen, aber ich denke, ich habe kurz und ausreichend beleuchtet, was der Unterschied zwischen einem Sicherheitsbeweis und einem sicheren System ist und dass es halt durchaus möglich ist, ein sicheres System zu haben, dass das aber nur aus der fehlenden Kompromittierung nicht folgt, dass es nicht irgendwann vielleicht doch mal kompromittiert wird. Sie können ein System sicher für eine Woche betreiben, wenn es danach nicht mehr gebraucht wird, stampfen Sie es ein, dann war das ein sicheres System.
Ich kann aber nicht, noch nicht mal beweisen, wo die Woche anfängt, dass dieses
wir führen die Diskussion kurz nachher fort. Wir geben erst kurz anderen.
Okay. Ich hätte mal eine praktische Frage. Wenn Sie über Hacking reden, dann meinen Sie auch Hacking. Aber meine Erfahrung ist, in der Praxis wird Hacking und Cracking wird manchmal verwirrt. Und dann wird Hacking wird als verbrecherisch betrachtet, einfach als unethisch oder wenigstens unerlaubt. Wie finden Sie sich damit ab? Ich habe schon selber darüber geschrieben in einer Zeitschrift, aber immer liest man noch in der Zeitung über, dann liest man Hacking und dann wird eigentlich wird Cracking gemeint, also was dann tatsächlich verboten ist. Wie haben Sie sich damit abgefunden?
Das sind vor allen Dingen Begrifflichkeiten, mit denen hier um sich geworfen wird. Und das Problem ist, dass die Wörter als solche von unterschiedlichen Personen unterschiedlich aufgefasst werden. Wenn Sie mit einem Computerfreak reden, ist Hacking etwas ganz anderes, als wenn Sie mit einer normalen Person auf der Straße reden. Und in dem Kontext versuche ich diese Worte eigentlich auch immer generell zu vermeiden. Weil ich nie weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser Fall, wenn der Vortrag aufgezeichnet wird, weil ich nicht weiß, von wem der Vortrag gesehen wird. Und wird er von der einen Person gesehen, dann wird das Wort auf die Variante A verstanden. Wird er von einer anderen Person gesehen, dann wird er auf Variante B verstanden. Und der Inhalt passt sich deswegen vollständig irgendwie an. Es ist natürlich durchaus die
außerhalb des CTC brauchen Sie andere Begriffe, verstehe ich.
Ja, vollkommen richtig. Also ich in Interviews mit dem Fernsehen und dergleichen versuche ich einfach generell dann ein exakteres Wort zu finden für die Tätigkeit dessen, worum es geht. Wenn es zum Beispiel darum geht, um die Sicherheit von Bankseiten, also von Online-Banking, dann versuche ich generell das Wort Hacking zu vermeiden, sondern benutze generell Worte, die sich auch um Sicherheit von Online-Banking in dem Kontext bewegen, dass halt auch die Ausdrücke, die ich verwende, eben auch Leuten geläufig sind, die keine Computerfreaks sind.
Eine Frage. Habt ihr Widerstände gehabt, um das einzuführen an der Unis, die Seminare? Irgendwelche Bürokratie oder sowas?
Wir hatten keine Widerstände von Seiten der Universitäten. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch nicht so, also hat man halt nicht immer das Gefühl, dass wenn etwas passiert, dass man dann auf den vollständigen Rückhalt der Universität rechnen kann. Was bedeutet, um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, es gab den Fall, ich sage jetzt nicht an welcher Universität, von einem Studenten, der im Rahmen einer IT-Sicherheitsausbildung die Webseiten seiner, also Teile der Webseite seiner Universität einem Sicherheitsaudit unterzogen hat, dabei gravierende Sicherheitslücken festgestellt hat und als er das dem Rechenzentrum gemeldet hat, beinahe exmatrikuliert worden wäre. das Praktikum als solches wird natürlich von den Universitäten immer gerne hochgehalten. Wir bilden innovative IT-Sicherheitsleute aus. Wenn es dann aber dazu kommt, dass man irgendwo mal tatsächlich zwiespältige Ergebnisse produziert, ist das immer eine andere Geschichte.
Wollte nicht sehen, dass es Fehler gibt in der Webseite.
Vollkommen richtig.
Habt ihr auch Erfahrungen gemacht, inwieweit Universitäten das über längere Zeiträume fördern, also Summer School, so Praktika, oder ob das in der Regel einmalige Events sind, die nur einmal durchgeführt werden und sobald die Studenten die Uni verlassen, ja in der Schublade verschwinden?
Unsere bis jetzigen Erfahrungen weisen darauf hin, dass das eben im Allgemeinen Aktivitäten von wissenschaftlichen Angestellten sind, weniger von Professoren. Das heißt, sobald wissenschaftliche Angestellte dann halt eben zum Beispiel im Rahmen ihrer Promotion die Universität wechseln, werden die Programme halt schon im Allgemeinen eingestampft. Was unter anderem auch einfach daran liegt, dass das notwendige Wissen, was man braucht, um derartige Praktika anzuwenden, eben nicht bisher noch nicht an vielen Universitäten gelehrt wird. Das bedeutet, häufig ist das Wissen, was in diesen Praktika gelehrt wird, einfach Individualwissen, was die wissenschaftlichen Mitarbeiter sich privat angeeignet haben, im Rahmen dieser Praktika dann weitergeben. Und in dem Sinne ist es dann natürlich auch nicht weiter verwunderlich, dass wenn dann halt eben der Mitarbeiter den Lehrstuhl oder dergleichen verlässt, dass dann die Praktika auch eingestampft werden. Wir hoffen natürlich, dass sich das Ganze weit durchsetzt und dass das irgendwann das Wissen zumindest an den Universitäten so weit gefasst ist, dass man da auch weitere Praktika anbietet. Im Übrigen gibt es einen feinen Unterschied. Das meinte ich eben mit der Folie Script-Kiddies sind keine Hacker. Es gibt durchaus Universitäten, wo Studenten beigebracht wird, Vulnerability-Scanner einzusetzen, Netzwerksniffer und dergleichen. Das verstehe ich nicht als Hackerpraktikum. Das ist ein stumpfes Ausbilden von irgendwelchen Security-Tools. Und das Wissen über das, was die Studenten in solchen Praktika lernen, das ist in ein, zwei Jahren veraltet und nutzlos. Was ich schon meine, sind Praktika, in denen Studenten zum selbstständigen Denken angelehnt werden. Und dazu bietet sich IT-Sicherheit natürlich super an, weil das einfach ein Gebiet ist, in dem Spannung herrscht. Ich habe immer Angreifer, ich habe immer Verteidiger. Das ist etwas, womit man Leute super motivieren kann. Also zumindest Jungs, ich weiß jetzt nicht, wie das mit Mädels ist, aber Jungs fahren ja immer so ein bisschen auf Angreifer und Verteidiger ab, so Räuber und Gendarm spielen. Genauso. Mädchen auch, sicherlich.
Die werden unterschätzt. Das sind ja die besten Angreifer, weil sie unterschätzt werden.
Ja, was ich ja persönlich immer vermisst habe, ist, oder was ich gerne nochmal machen würde, wäre, ich würde halt mal gerne ein Praktikum leiten, was sich nur auf Social Engineering spezialisiert und dann auch bitte gerne mit 50% weiblicher Beteiligung. Und in dem Praktikum würde ich zum Beispiel sicher, dass Ihre Hypothese gestützt würde, dass Mädchen die besseren Angreifer sind.
Ich habe aber eine Frage.
Ja, bitte.
Und zwar, ich kenne das Problem an den Universitäten, dass man da eben doch einen Maulkorb kriegt, wenn es zu sehr ins Hacking geht, auch im geisteswissenschaftlichen Bereich als auch im physikalischen. Wäre da die Herausarbeitung der Frage, ist Teaching Hacking ethical, nicht vonnöten, dass man das viel schärfer herausarbeitet, um das an den Unis profilieren zu können? Denn bis jetzt werden wirklich Maulkörbe verteilt. Das kann auch, ich sag mal, gehen wir ganz weit weg vom Hacking. Wenn Sie Marx unterrichten wollen, kriegen Sie schon Schwierigkeiten, weil es verfassungswidrig sein könnte. Dass Hacking natürlich Vorteile hat, das wissen wir, Gleichgesinnte. Das ist aber der Allgemeinheit nicht klar, dass man das wirklich rausarbeitet. Was ist ethisch? Warum ist es ethisch gut? Wie kann die Gesellschaft davon profitieren? Selbst dann, wenn man bei einer Universität jetzt irgendwelche Seiten kriegt oder sonstiges. Also was wäre dann?
Ja, ich stimme vollkommen mit Ihnen überein. Das ist im Übrigen auch wiederum ein Grund, warum das Wort Hacking an der Stelle wieder sehr polarisierend wirkt. Wenn man sagt, wir möchten Querdenken an der Universität fördern, ist das wiederum etwas, was natürlich vordergründig von allen Beteiligten gefördert wird. Aber ich sehe zumindest in der deutschen Gesellschaft häufig auch eine Angst vor Querdenkern. Dass diese Leute aber im Endeffekt gebraucht werden, steht vollkommen außer Frage. Insofern stimme ich mit Ihnen vollkommen überein. Und ich denke, dass ich zumindest auch im Rahmen meiner akademischen Arbeit auch einen blühenden Kreuzzug für mehr Querdenken an Universitäten führe. Ich kann natürlich nur andere universitäre Mitarbeiter auffordern, sich da anzuschließen und oder umgekehrt. Also, aber ich stimme da mit Ihnen überein, ja. Das wird benötigt. Und gerade die Angst vor Querdenkern zeigt, denke ich, aber häufig, wie mächtig diese Art Denken ist, ja.
Was sagt denn die Industrie dazu? Wie ist die Reaktion? Das sind ja Leute, die werden ausgebildet, um dann da zu arbeiten. Wie finden die das mit dem Querdenken?
Da kann ich Ihnen sagen, dass, das ist meine subjektive Wahrnehmung, dass von Firmen, die sich bemühen, Qualität, also Produkte mit Qualität herzustellen, dass die sehr angetan sind von unseren Studenten und dass, ich sage jetzt mal so traditionelle Softwarehersteller zum Beispiel, wie Banken und dergleichen, die mögen das nicht so gerne. Aber ja, nee, also es ist das gemischte Publikum. Es ist halt so, die Leute, die Querdenken fördern und die es gern haben, die finden das natürlich gut. Ja, und diejenigen, die Angst vor uns haben, die haben halt weiterhin Angst vor uns. Da kann ich auch nichts dran ändern. Der Herr hier vorne kurz. Ich wiederhole die Frage auch alternativ.
Nein, ich wollte dazu eigentlich nur gerade eine Anmerkung aus der Praxis machen. Ich arbeite im IT-Bereich und ich habe halt gemerkt, dass zuerst die Frage gestellt wird, wie kriegst du es hin, dass es möglichst schnell kompatibel funktioniert. Und da war Security immer ganz unten das Thema. Wenn es einmal geknallt hat, dann kommen die großen Fragen, wie konnte das passieren, wie kriegen wir das sicherer. Aber das ist in einem halben Jahr, ist das wieder weg, dieses Bewusstsein, und dann das nächste Mal wird wieder gefragt, tüftel nicht so lange rum, mach so, dass es funktioniert, möglichst schnell. Ja, und dann ist halt mal wie am Anfang, deswegen fand ich den Einstieg gut, Webseite, wie machen das die anderen? Und wenn man da halt das Falsche findet, dann macht man es so und denkt erstmal nicht drüber nach, weil man hat die Zeit nicht dazu.
Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist der Unterschied. Das sind Firmen der zweiten Art, wie ich sie gerade meinte. Ich kenne aber auch durchaus Firmen, die nach der anderen Art arbeiten. Gibt es halt auch. Muss man halt gucken, wo man landet oder wo man arbeitet, je nachdem. Da hinten ist noch eine Meldung.
Ja, wenn man die Frage mal umformulieren dürfte, wann ist Hacking auf jeden Fall ethical? Also ich habe ja als Angestellter, jetzt in meinem Fall Administrator und Berater der Entwicklung, habe ich ja eine Sorgfaltspflicht, wenn ich jetzt auf bestimmte Dinge aufmerksam werde. Inwiefern muss ich dann zu den Mitteln, die ich kenne aus dem Hacking greifen? Inwiefern muss ich dann auch in Arten und Weisen aktiv werden, die jetzt vielleicht nicht von meiner Firma explizit gefordert und unterstützt werden?
Dazu muss ich direkt etwas einbringen, etwas, was uns selber früher, also vor einigen Jahren, noch selber Kopfschmerzen bereitet hat. Es gibt einen Unterschied zwischen Recht und ethischem Handeln. Beruflich bin ich häufig rechtlichen Regelungen unterworfen, die es mir schwer machen, ethisch zu handeln, weil das Recht manchmal von mir verlangt, dass ich etwas mache, was ich ethisch nicht vertreten kann. Umgekehrt sind dann schon mal gelegentlich Sachen, von denen man denkt, das ist eigentlich bürgerliche Pflicht oder das ist vernünftig, das zu tun, verboten. Ich möchte jetzt nicht sagen, brecht die Gesetze, aber ich denke, einem mündigen Bürger sollte es durchaus möglich sein, selbstständig zu reflektieren darüber, an welcher Stelle man sich möglicherweise mal über das Recht hinwegsetzen kann, um vernünftig zu handeln. Pauschal kann man das nicht anders beantworten. Aber eben die grundsätzliche Antwort dazu ist einfach, dass Recht und ethisch vertreten zwei Dinge sind, die nicht immer konform gehen.
Ja, dazu noch eine kurze Bemerkung. Ich glaube, es gibt in Deutschland diese Regel der Freiheit der Wissenschaft, der Freiheit der Lehre, Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, heute 60 Jahre alte, ich glaube, da, wenn Sie reden, redeten auch von Verfassungswidrigkeit. Ich glaube, man sollte sich da mal vielleicht Verfassungsbeschwerde einlegen, wenn Sie gehemmt werden in Ihrer Arbeit, weil es ist wir haben die Freiheit der Lehre an der Uni.
Prinzipiell haben wir die, aber das Ganze ist natürlich kein kontextfreier Raum. Es kann, also nur weil ich etwas darf an der Universität, heißt das noch lange nicht, dass ich das auch wirklich durchführen kann, weil man natürlich immer in einer Gruppe arbeitet. Und wenn man etwas macht, was dem Leiter der Gruppe zum Beispiel missfällt, dann kann man an der Universität natürlich noch so oft mit dem Fuß aufstampfen, man sollte es trotzdem nicht tun.
Also ich...
Recht haben und Recht bekommen, das sind wieder zwei Paar Schuhe. Ja.
Ja, das spannendste Thema, ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll. Es gibt so viele Punkte, aber vielleicht mal was ganz Praktisches. Frage Rechtssicherheit, wenn man selber Projekte machen möchte oder so, oder auch nicht an der Universität, man ist ja nicht immer Universität angebunden. Gibt es irgendjemanden, der sich damit auskennt, auch mit den rechtlichen Fragen dann doch, dass man zumindest weiß, was man tut oder wo man Grenzen überschreitet oder auch nicht überschreitet? Irgendwo Informationsstellen, irgendwas, Vereine, die sich mit sowas beschäftigen?
Der CCC.
Ja, okay. Ja,
ansonsten meine Empfehlung.
Konkret ja. Jetzt auch in Richtung Paragraph 195a zum Beispiel vom Urheberrecht. Reverse Engineering und solche Sachen. Also
geh am besten zu einer Universität und mach das in Kooperation mit denen. Das ist das Einzige, was man dazu sagen kann. Ich meine,
wo die Fragen dann überhaupt keine Rolle mehr spielen, weil die werden völlig ausgeblendet dann.
Die werden nicht vollständig ausgeblendet an keiner Universität. Ja. Man macht sich natürlich ständig Gedanken und Universitäten sind auch trotz der Forschungsfreiheit kein rechtsfreier Raum. Natürlich dürfen wir auch an der Universität jetzt nicht einfach irgendwie den nächsten Virus entwickeln, einfach weil wir Lust drauf haben und den dann in die freie Wildbahn entlassen und sagen, das ist unser Forschungsexperiment. Genauso wenig, wie man an der Universität irgendwie Menschen klonen darf oder dergleichen. Ich würde einfach sagen, im Zweifel wende dich an die Universität deines Vertrauens und sprich mit denen, ob man da ein Forschungsprojekt draus machen kann. Es gibt eigentlich an vielen Universitäten genug interessierte Leute, die immer dankbar sind für Kooperationen und halt auch Projekte mit Dritten, weil ich finde sowieso, dass an Universitäten fehlt viel zu häufig Input von außerhalb. Das führt halt einfach nur dazu, dass die Leute sich auf irgendwelche theoretischen Probleme spezialisieren, die im Endeffekt keinen Sinn und keinen Bezug zur Realität haben.
Eine Sache ist, die mir jetzt komplett gefehlt hat, war der Bezug zur Hackerethik. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber...
Doch, natürlich, ja.
Das wäre eine Sache, eine Frage wäre, wie müsste es an den Universitäten wirklich aussehen, dass das Optimum erreicht wird oder sich dem Optimum annähern?
Gehen wir erstmal auf die Hackerethik ein. Bezieht sich vor allen Dingen wieder auf Begrifflichkeiten. Wir wollen ja in erster Linie das Querdenken fördern. Querdenken an sich kann eigentlich nicht schlecht sein, sodass wir davon ausgehen, dass das an sich immer im Rahmen des ethisch Vertretbaren bleibt. Wenn man das Hacken im Sinne von Einbrechen in anderer Leute Computer lehrt, dann ist es natürlich zwingend notwendig, die Leute nicht nur über rechtliche Reglements aufzuklären, sondern vor allen Dingen mit denen auch über ethische Fragestellungen zu sprechen. Ich weiß, dass in den Praktika, die ich selber geleitet habe, gab es verpflichtend sowohl rechtliche Vorlesungen als auch ethische Diskussionen. Leute, die in der ethischen Diskussion nicht anwesend waren, haben den Schein nicht bekommen. Also ich persönlich lege viel Wert darauf, dass die Leute von sich aus in der Lage sind, zu reflektieren, ob ihr Handeln gut oder böse ist. Die sogenannte Hackerethik ist in dem Sinne, läuft parallel dazu, würde ich sagen. Aber auch hier denke ich, die Leute sollten in der Lage sein, selbstständig drauf zu kommen, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und die zweite Frage ist, wie sollte es an Universitäten idealerweise aussehen? mehr Zeit zum freien Denken. Eben einfach weniger von dieser verschulten Art des Frontalunterrichts. Das ist, kann man, denke ich mal, so in den Raum stellen. Detailfragen kann man immer noch irgendwie später klären.
Ja, gerade wenn es um die Förderung des Querdenkertums geht, hört man das halt meistens aus dem Bereich der Hochschulen. Was ich halt so ein bisschen vermisse, dass man früher ansetzt. Also gerade wenn es um Schulen geht und wenn Vertrauenslehrer sagen, wir müssten mal Jugendlichen zeigen, wie Medienkompetenz gefördert wird, dann geht das doch eigentlich auch immer so in die gleiche Richtung, halt sich bewusst zu machen, was man macht, mit welchen Tools man umgeht und alles mal zu hinterfragen. Und das soll so diese Grundsätze des Querdenkens, des Hackings ja eigentlich mit der Medienkompetenz irgendwie anfangen. Und dass es mehr so ein Stufenprogramm eigentlich sein müsste, das man durchsetzen müsste und halt nicht erst in der Hochschule anfangen.
Vollkommen richtig. Wir merken im Übrigen auch an der Hochschule, oder zumindest ist das unser subjektiver Eindruck, dass die Anzahl der sowieso schon inhärent querdenkenden Studenten in der letzten Zeit extrem abgenommen hat. Und wir führen das natürlich auch auf die entsprechenden Bildungsreformen im schulischen Bereich zurück. Ob das jetzt so klug ist, auch mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen und zu sagen, macht was besser, damit wir es nicht besser machen müssen, ist so die eine Geschichte. Es stimmt natürlich, dass es, und es steht vollkommen außer Frage, dass es sinnvoll ist, schon je früher, desto besser, die Leute zum Hinterfragen von Sachen aufzurufen. Nur wir persönlich arbeiten jetzt an der Universität und deswegen ist das unser Bereich, in dem wir etwas tun können. Würde irgendein Schullehrer zu mir kommen und sagen, komm doch mal bitte irgendwie zu uns an die Schule und zeig den Leuten, wie man querdenkt oder bring zumindest ein paar Beispiele mit, würde ich das natürlich auch gerne tun. Weil je eher man die Leute dazu anregt, desto besser.
Ich habe noch eine Frage zu vorher. Sie sagten so einfach, Hacking ist immer ethisch und die Leute wüssten schon, was richtig ist und was falsch. Ist das nicht ein bisschen zu einfach, wenn man das jetzt schon auf den Datenschutz anwendet? Da gehen die Meinungen ja extremst auseinander und dann wird die Sache gar nicht mehr einfach, finde ich. Das war das eine, dann noch eine Zwischenbemerkung.
Um da hier ganz kurz zwischenzugehen, ich meinte, Querdenken wäre vom Prinzip her immer ethisch, nicht Hacking.
Ja, aber das Querdenken, verallgemeinern Sie dann, daraus leiten Sie ab, Hacking ist ethisch und damit wüsste jeder, was er macht. Aber wenn man den Datenschutz sieht, da geht man ja sehr weit, wie weit kann man gehen, bis in die Privatsphäre mit rein oder nicht, dann tauchen Probleme auf. Und ich finde, wenn man das wirklich schärfer fassen kann, und zwar von uns auskommend, könnte man das an Universitäten einführen. Ein zweites Problem an Universitäten, also ich bin auch in der Lehre, ist folgendes, wenn Sie versuchen, Leute zum Querdenken zu animieren, ich versuche das ist eine sehr schwierige Aufgabe, stelle ich immer wieder fest, die Leute müssen erst das Handwerk lernen. Ich habe tatsächlich Leute drin sitzen, die sagen, ich verstehe Einstein nicht, also ist Einstein blöd. Aber auf die Idee zu kommen, dass es an ihnen selber liegen könnte, dass sie es noch nicht verstanden haben, kommen die dann nicht. Also man muss erst ein Fundament schaffen und dann querdenken und dann hinterfragen, weil sonst kommt eine Unbildung auch mit raus.
Ja, Ich kann mich dem nur anschließen. Also natürlich braucht man eine vernünftige Grundausbildung. Und im Prinzip stehen wir da auch vor einem Dilemma. Also einem Dilemma, was ich persönlich auch nicht auflösen kann. Was ich aber gerne hier nochmal sage, ist, ich hatte eben erwähnt, man muss den Leuten natürlich von Anfang an Sicherheit beibringen. Jetzt zum Beispiel am Fall von Programmierung. Das Problem ist aber, dass die Leute die eigentlichen Probleme, die durch Computersicherheit entstehen, erst dann verstehen können, wenn sie alles gelernt haben. Da gibt es einen furchtbar schlechten Film aus den 80er Jahren, wie heißt der jetzt, Karate Kid oder sowas, wo gesagt wurde, du musst dein Glas erst auskippen, um es nochmal neu zu füllen. Und im Prinzip ist das auch das Dilemma, was wir in den Universitäten haben. Auf der einen Seite müssen die Leute eine fundierte Grundausbildung haben, um zu sehen, welchen Ausmaß ihr Handeln, welche Wirkung es hat und was die Details sind. Auf der anderen Seite ist es dann eigentlich schon zu spät. Weil viele Leute, wenn sie diese Grundausbildung haben, verlassen die Universitäten und denken, sie brauchen nicht mehr querzudenken und sie brauchen es nicht zu hinterfragen. Das heißt, den Leuten hätte man es besser vorher beigebracht, aber das geht wiederum nicht, weil sie dann nicht das nötige Grundwissen haben. Das ist einfach das Dilemma und ich denke, das sieht in anderen Fachbereichen ähnlich aus. Ja.
Das ist was ich gern Lügen für Kinder nenne, die man erstmal erzählen muss, damit man den Einstieg in ein Thema findet und die Grundlage schafft. Und dann, wenn die Regeln bekannt sind, kann man lernen, wie die Regeln zu brechen sind. Und das ist das, was genau mit dem Querdenken, mit dem Querdenkeransatz, glaube ich, beabsichtigt ist. Wenn ich Leuten versuche, diese Denke beizubringen, und ich mache halt relativ viel im privaten Bereich an, ich nenne es jetzt mal Sicherheitsausbildung, ja, dann muss ich immer gucken, dass ich immer den nötigen Schritt zurückgehe, um wirklich auf der Ebene anzusetzen, wo ich noch ein Grundverständnis finde. Und jetzt würde ich doch behaupten, dass wenn man diese Ansätze auf niedrigen Stufen, sprich, was weiß ich, ab der zweiten, dritten, vierten Klasse, wenn man dort schon diese Ansätze zum Querdenken fördert, ja, für die Lernbausteine, die dann schon vorhanden sind, dass man dann darauf immer weiter aufbauen kann. Von daher denke ich, dass dieses Dilemma durchaus lösbar ist. Nicht von mir, ich bin kein Didakt, ich bin kein Pädagoge, aber ich denke, das Problem an sich ist lösbar.
Ja, das hoffe ich auch. Nur ich bin kein Grundschullehrer oder Gymnasiallehrer, deswegen kann ich da schlecht sagen. Und ich denke, das Problem da ist, ähnliches im universitären Bereich, für die Lehre von Querdenken brauche ich Engagement von der lehrenden Seite. Das ist schon mal, denke ich, nicht in allen Fällen gegeben. Und man braucht natürlich auch eine entsprechende Schülerschar, die willig ist, das aufzunehmen. Wenn das auch nicht gegeben ist, dann nützt mir auch das Engagement nicht. Aber prinzipiell, ja, so sollte es im idealen Fall sein. Ich denke, wir schließen dann jetzt die Diskussion auch, weil die Zeit sich dem Ende neigt. Ich bedanke mich kurz für die Fragen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in Köln.